Der FC-Podcast. Präsentiert von Radio Köln.
Ich glaube, den Mutigen gehört die Welt und heute eben der Sieg. Und darüber freuen wir uns sehr.
Und ich mich auch. Und ihr euch hoffentlich auch. Boah, tief durchatmen. Nach dieser englischen Woche. Aber sie hat ein wunderbares Happy End bekommen und damit herzlich willkommen zur ersten Folge im neuen Fußballjahr 2026. Die Pause ist rum, auch hier im Radio Köln FC Podcast. Freue mich, wieder zurück zu sein in euren Lautsprechern und ihr habt den Trainer gehört, Lukas Kwasniok. Den Mutigen gehört die Welt, ja, und der FC hat in der zweiten Halbzeit gegen Mainz seinen Mut zum Glück wiedergefunden. Und auch die Fans haben ihren Mut wiedergefunden. Es war dann eine Einheit im zweiten Durchgang und so geht's dann beim FC. So kann dieser große Traditionsverein erfolgreich sein, wenn alle zusammenhalten, wenn alle Kräfte gebündelt werden und dann Vollgas. Und es hat funktioniert, nach einer zugegebenermaßen schwachen ersten Halbzeit. Und da konnte ich es auch voll verstehen, dass die Enttäuschung groß war auf den Rängen. Das ging mir nicht anders. Also in der Pause saß ich da erstmal so ein bisschen in mich zusammengesackt und habe gedacht, ey, da steht also gefühlt so viel auf dem Spiel, ja. Himmel oder Hölle. Eine andere Richtung gab es eigentlich nicht. Nach 8 Spielen ohne Sieg, Abstand zu den Abstiegsplätzen von Woche zu Woche ein Ticken kleiner geworden. Immer mehr Mannschaften nah rangerückt. Und dann kriegt die Mannschaft es einfach nicht auf den Platz, wirkt verunsichert, nervös, macht zu viele Fehler. Gar nicht, weil sie nicht gewollt haben, sondern, ihr werdet es gleich auch nochmal hören in der Zusammenfassung, weil sie irgendwie nicht konnten. Zum Teil dann blockiert waren. Ja, Stichwort Kopfkino und so weiter. Fußball spielt sich, ich kann es nur immer wieder sagen, der berühmte Christoph Daum-Satz zu 90% zwischen den Ohren ab. Das hat sich da mal wieder bewahrheitet, aber zum Glück hatte dieses Fußballspiel dann auch eine zweite Halbzeit und die war richtig stark. Vom FC, von den FC-Fans und so steht unterm Strich ein 2:1-Sieg, den wir uns jetzt nochmal genüsslich in den Ohren zergehen lassen können. Kann man das so sagen? Egal. Ich will natürlich auch in der Zusammenfassung die erste Halbzeit nicht verschweigen. Da müssen wir jetzt nochmal kurz durch, aber hinten raus macht es dann wieder richtig Spaß. Versprochen. Hier also nochmal die Highlights aus meiner Reportage im Radio Köln FC Radio mit vielen Reaktionen von Lukas Kwasniok, von Sportdirektor und so gut wie Geschäftsführer Thomas Kessler und Doppeltorschütze Ragnar Ache, bitteschön.
Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder du setzt dich heute weit von den Abstiegsplätzen ab oder du fällst mitten rein in den Abstiegskampf und damit willkommen zu einem klassischen 6-Punkte-Spiel. 1. FC Köln gegen Mainz 05.
Also die Jungs haben alles versucht in der ersten Halbzeit. In den ersten 20 Minuten war das auch in Ordnung.
Und wir schauen schnell drauf auf den langen Ball. Da ist El Mala, das zieht direkt mal ab im Mainzer Strafraum mit dem schwächeren linken Fuß. Er geht deutlich über das Tor, aber erster Torabschluss. Nehmen wir mit. 4. Minute. Durch Said El Mala. Cenk findet Kaminski im Strafraum der Mainzer. Der legt sich den Ball auf den rechten Fuß. Schletzer übers Tor. 9. Minute, nächster Torabschluss. Kaminski. Jetzt Nebel mit dem Anlauf. Ball kommt scharf rein an den Fünfer. Kopfballabwehr Martel und El Mala bleibt da stehen, weil er denkt, dass Simpson-Pusey rangeht. Und so die Flankmöglichkeit für die Mainzer. Der Torabschluss kommt an den Fünfer. Pfosten! Und dann kein Foul gegen Lee. Halleluja, was eine Aktion. Fast wieder so ein Tor, das der FC sich selber reinlegt.
Und dann habe ich das erste Mal gespürt, dass die Jungs eine Verunsicherung in sich trugen.
Und jetzt da Costa von der rechten Seite mit einem langen Einwurf. Nee, täuscht ihn nur an. Kurze Variante, bekommt den Ball wieder von Nebel. Und da ist die Schusschance für Bell. Tor. Tor Mainz. Bell aus der Drehung. Satter Schuss unter die Latte. 1-0 Mainz.
Und dann mit dem 0-1 gab es einen Bruch. Da hatten wir das Quäntchen Glück auch auf unserer Seite, dass es eben nicht 0-2 steht. Schwäbo hält uns dann auch einmal sehr gut im Spiel.
Der FC versucht zwar viel, aber es gelingt ihm wenig. Einwurf auf der linken Seite. El Mala bekommt den Ball wieder von Cenk und dann ist er erneut weg. Auch El Mala gar nicht drin im Spiel. Und dann der tiefe Ball auf Silas. Silas allein gegen Schwäbe. Silas! Und Schwäbe hält! Schwäbe hält gegen Silas! fast das 2-0 für die Mainzer.
Also es war ja nicht so, dass die Jungs nicht wollten, sondern sie konnten nicht.
Schlusspfiff, erste Halbzeit ist rum. Und nochmal deutlich mehr Pfiffe von den Rängen. Klar, die FC-Fans sind unzufrieden, sind enttäuscht angesichts der Leistung des ersten FC Köln in dieser ersten Halbzeit. Sie sind zu Recht enttäuscht.
Das war ja auch in Ordnung. Das ist eine menschliche Reaktion, weil die Menschen die Erwartung hatten, dass wir eben zur Halbzeit zumindest mal nicht hinten liegen.
Und ich kann nur hoffen, dass der Trainer in der Kabine die richtigen Worte gefunden hat und den Jungs sowas wie Selbstvertrauen, Mut, was es braucht in diesem richtungsweisenden Spiel, eingeflüstert, über die Ohren, rein in die Köpfe. Die haben viel zu viel nachgedacht, so mein Eindruck, in der ersten Halbzeit. Und das ist immer ungut. Dann passieren eben diese vielen Fehler.
Ja, also ich meine, wir werden jetzt nicht im Detail sagen, was in der Kabine gesprochen wird. Das mache ich ohnehin nicht. Aber ich finde, dass der Trainer da sehr ruhige und gute Worte gefunden hat. Und dann ja auch eine klare Idee hatte, wie man, ja ich sag mal so, diese Missstände aus der ersten Halbzeit, wo wir echt Phasen hatten, die dann überhaupt nicht gut waren, die dann auch zu drehen. Und ich finde, da hat er gute Entscheidungen getroffen, auch mit den Einwechslungen.
Wenn ich es richtig sehe, kommen gleich Ragnar Ache und Tom Kraus und auch Christopher Lund macht sich bereit.
Wenn du von Mut sprichst, musst du eben auch mutig handeln. Und das haben wir dann getan, mit drei Wechseln.
Und das Stadion wird lauter. Es braucht die Fans, es braucht ein Tor zum Ausgleich. Sechste Ecke für den FC in dieser 55. Minute. Castro Montes hebt den Arm, läuft an. Ball kommt an den zweiten Pfosten. Sibolonsen mit dem Kopf, der kommt runter am Elfmeterpunkt. Ache auf Bitter drüber. Jetzt ist es eine andere Zweikampfhärte, die der FC hier auf den Platz bringt. Eine andere Körpersprache. Castro Montes, Kaminski. Ball erstmal weg, Lee. Gut nachgesetzt, wieder der Ballgewinn. Castro Montes über die rechte Seite gegen Widmer. Flanke, Ache! Tor! 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 Ragnache zum 1:1! 57. Minute! Flanke, Castro Montes, kommt! Ache, boom, Tor!
Ja, sehr erlösend. Also im Stadion wurde es schon ein bisschen unruhig. Wir haben uns vorgenommen, weiterzumachen, alles dran zu geben, 120% zu geben und probieren, das Spiel zu drehen.
Jameson Pusey mit dem linken Fuß, der lange Diagonalball auf Bülter. Bülter legt ab mit dem Kopf, Chance für Ache, wird geblockt. Kaminski mit dem zweiten Ball, rechts raus auf Castro Montes, nächste Flanke. Wieder Ache, Ache aus der Drehung und rechts vorbei, Riesenchance zum 2-1 für Ragnar Ache. Samson Pusey, langer Ball, immer wieder suchen sie Ache. Ache startet durch gegen Da Costa, den räumt er einfach mal aus dem Weg, dann Bülter und dann klärt Da Costa vor Torwart Batz. Wir brauchen einen zweiten Treffer für den Heimsieg. Waldschmidt nimmt Maß. 85. Minute. Der Ball kommt. Verlängert! Tor! 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 Bülter! 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 Mit dem Kopf zum 2:1. Der FC kann auch nach einer Standard treffen. Es war Bülter mit dem Kopf nach Ecke Waldschmidt. Und am zweiten Pfosten noch ein Mainzer dran. Und vom Innenpfosten geht der Ball dann rein zum 2:1. Auch Ache war da noch mit dem Kopf drin dran.
Ja, Bülti verlängert ja. Dann köpft Danny den gegen den Pfosten. Kam der von dem Pfosten gegen meinen Kopf und dann ist er reingegangen.
Treffer zählt. Der FC 2:1 vorne. Plötzlich sind die drei Punkte wieder in Müngersdorf.
Ja. Als wir nichts mehr zu verlieren hatten, haben wir ja eine gewisse Wucht entwickelt. Das Stadion war ganz klar heute der spielentscheidende Faktor. Deswegen haben wir dann eher 12-11 gespielt. Deshalb an dieser Stelle ein Dankeschön ans Stadion, an die Süd und an die Mannschaft, weil sie das, was wir ihnen mit auf den Weg gegeben haben in der zweiten Halbzeit, nämlich mutig zu sein, beherzigt haben.
Ja, womit wir wieder beim großen Schlagwort Mut sind. Den hat's gebraucht, um das Ding nochmal zu drehen. Drei ganz, ganz wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Um nichts anderes geht's und diese lange, lange Negativserie ist jetzt endlich beendet. 8 Spiele ohne Sieg. Endlich wieder ein Dreier und endlich haben die FC-Fans mal wieder so richtig das Stadion abreißen können. Herrliche Stimmung, war überhaupt sensationell, die Unterstützung dann in der zweiten Halbzeit, weil die Mannschaft dann eben auch die Fans wieder angezündet haben. Also die Südkurve nehme ich mal raus, die haben von Beginn bis Ende durchsupportet, ja. Aber die anderen Ränge sind auch wichtig und die hat der FC dann eben durch seine deutliche Leistungssteigerung im zweiten Durchgang mitgenommen. Und dann kann das eben funktionieren. Dann hat der FC eine Wucht wie kaum ein anderer Club in der ersten Fußball-Bundesliga im eigenen Stadion. Irgendwie war es dann doch klar, auch wenn es relativ lange gedauert hat dann mit dem zweiten Treffer, dass der FC das Ding noch ziehen kann. Er hat es getan. Ja, und so hat auch Trainer Lukas Kwasniok mal tief durchatmen können. Denn es ist doch klar, man mag sich das, oder ich mag mir das eigentlich gar nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn dieses Spiel verloren gegangen wäre. Der FC wäre nicht abgestiegen gewesen. Wir wären auch da erst nach 18 Spieltagen gewesen. Der FC hätte immer noch Vorsprung gehabt auf die Abstiegsplätze. Aber wenn du eben 8-mal und dann wäre es ja 9-mal in Folge nicht gewinnst, ja, dann fehlen dir halt irgendwann die Argumente und es ist dann halt Köln, es ist der FC und das Umfeld wird immer unruhiger und dann weiß ich halt nicht, was passiert wäre. Vielleicht hätte Lukas Kwasniok dann in Freiburg auch noch auf der Bank gesessen, wenn das dann auch schief gegangen wäre. Brauchen wir zum Glück nicht drüber reden, denn am Ende steht dieser 2:1 Heimsieg gegen Mainz. Ja, und Lukas Kwasniok kann durchaus jetzt auch mal für sich sagen, hey, da habe ich auch vieles richtig gemacht jetzt in diesem Spiel. Die Wechsel, die mutigen Wechsel, der Dreifachwechsel gleich zur Pause, zur zweiten Halbzeit war genau der richtige. Auch die taktischen Umstellungen haben gezogen. Ich glaube, zum ersten Mal, so hat es Kwasniok nachher auch gesagt, dann Bülter und Ache gemeinsam auf dem Feld. Normalerweise war es ja immer ein Tausch, entweder der eine oder der andere. Jetzt hat er beide mal draufgelassen und ja, auch das ist aufgegangen. Die beiden haben sich gut unterstützt gegenseitig und haben dann richtig Druck erzeugt da vorne. Und das war ganz, ganz schwer zu verteidigen für die Mainzer, vor allem gegen Ragnar Ache. Der hat gefühlt jeden Zweikampf gewonnen, jeden Ball festgemacht, weitergeleitet, selbst den Torabschluss gesucht und zweimal getroffen. Reden wir auch gleich noch drüber, aber ich möchte noch mal kurz beim Trainer bleiben. Hab's angesprochen, der Druck auf ihn war natürlich auch enorm von außen. Also ich hatte wirklich das Gefühl, intern im Verein hatte er volle Rückendeckung vom Präsidium, von Thomas Kessler. Das hat er ja auch immer wieder kundgetan im Interview. Da sind sie zum Glück alle ruhig geblieben, aber trotzdem hat ja nun mal das Kölner Umfeld auch einen riesen Einfluss. Und die Spieler, die Mannschaft und auch Lukas Kwasniok bekommt das ja mit. Das kannst du ja nicht komplett ausblenden, auch wenn das Trainer und Spieler dann gerne mal behaupten. Glaube ich nicht so ganz dran. Ich denke schon, dass sie da sehr, sehr viel mitbekommen. Ja, und so stehst du dann ja auch persönlich gewaltig unter Druck. Würde ich zumindest meinen, aber Lukas Kwasniok, der war ja tiefenentspannt nach diesem 2:1-Sieg. Der hat das Thema Druck überhaupt nicht so wirklich aufmachen wollen. Habe er gar nicht wahrgenommen, so ungefähr die Aussage. Konnte damit gar nicht so viel anfangen, aber hört nochmal selbst rein.
Wenn du beim 1. FC Köln einen Vertrag unterzeichnest, bei einem Aufsteiger in die Bundesliga, der schon auch durchaus wilde Phasen in den vergangenen Jahren hinter sich hatte, dann gehst du jetzt nicht davon aus, dass du nach 7 Punkten aus 3 Spielen locker flockig durch diese Saison marschierst, sondern du bist dir eigentlich schon auch darüber im Klaren, dass es auch mal Phasen geben wird, die nicht ganz so einfach sein werden. Und diese Phase hatten wir jetzt, aber gar nicht in Bezug auf Leistung, sondern in Bezug auf Ergebnisse. Und dann gilt es eben nüchtern und ruhig zu analysieren, sachlich zu bleiben und dir selbst zu vertrauen, der Mannschaft zu vertrauen, den Menschen um dich herum zu vertrauen. Und dieses Gefühl hatte ich immer. Und mehr kannst du nicht machen, als fokussiert zu arbeiten, überzeugt zu sein von dem, was du tust und dann das Schicksal entscheiden zu lassen. Und das Schicksal war heute auf unserer Seite.
Definitiv. Und das sagt sich natürlich nach so einem Sieg alles ein bisschen leichter, aber ich nehme ihm das durchaus ab. Also ich nehme es ihm zu 100% ab. Das war auch während der ganzen Wochen, wo es nicht gelaufen ist, wo die Ergebnisse nicht kamen, mein Eindruck, der ist wirklich ruhig geblieben. Der ist bei sich geblieben und hat sein Ding da durchgezogen, trotz aller Kritik von außen, mit der Unterstützung, hab's angesprochen, intern von Präsidium über Thomas Kessler. Also da ist ja auch viel erzählt und behauptet worden. Ich will jetzt gar nicht von diesen ganzen Gerüchten anfangen, die da so rumwabern. Absurd, möchte ich auch gar nicht näher drauf eingehen. Inhaltlich, klar, hast du den Trainer an der einen oder anderen Stelle auch mal stellen können und kritisieren können. Auf der anderen Seite, finde ich, hat Lukas Kwasniok immer sehr transparent und offen erklärt, warum er was und wie gemacht hat. Und da hatte er durchaus seine Argumente, aber wenn dann hinten raus die Ergebnisse einfach nicht stimmen, dann brechen die Argumente natürlich irgendwo dann auch in sich zusammen. Dann ist es halt schwer, aber da musst du halt trotzdem ruhig und bei dir bleiben. Und da habe ich schon andere Trainer in Köln beim FC erlebt, die haben sich dann unterwegs völlig verloren und dann haben sie halt nicht mehr die Kurve bekommen. Und Lukas Kwasniok hat jetzt mit der Mannschaft zusammen und auch den Fans, hat sie ja nochmal gelobt für die Unterstützung im Stadion. Ja, gemeinsam, alle zusammen haben jetzt mal diese Negativserie durchbrochen, den FC erstmal wieder auf Kurs gebracht, 20 Punkte auf dem Konto, Tabellenplatz 10, Abstand zu den Abstiegsplätzen, zum Relegationsrang mit 8 bzw. 7 Punkten wieder relativ groß. Ja, und du brauchst halt natürlich auch einen, der die Dinger vorne reinmacht und da sind wir dann bei Ragnar Ache. Oh, das freut mich persönlich sehr, denn der hatte auch eine Leidenszeit hinter sich. Was hat der da teilweise verballert in Heidenheim? Da hätte er den FC eigentlich bei einem relativ ähnlichen Spielverlauf, finde ich, wie gegen Mainz, ja auch schon zum Sieg schießen können. Erste Halbzeit nicht gut vom FC, zweite Halbzeit klar gesteigert, dann die bessere Mannschaft gewesen, ausgeglichen, hinten raus, die Chance zum Sieg gehabt, aber Ragnar Ache hat zwei Großchancen leider nicht verwerten können. Naja, und dann ist es, wie es ist. Ne? Ein Stürmer fängt dann eben auch immer mehr an nachzudenken. Ja, und so haben die beiden Tore für Ragnar Ache natürlich extrem gut getan jetzt im Heimspiel gegen Mainz.
Und das merkt man natürlich auch als Stürmer. Die sagen ja immer, Stürmer werden beurteilt auf Tore. Und wenn man keine Tore schießt, dann kommen ja gewisse Gerüchte, gewisse Sachen in die Welt. Man zweifelt natürlich auch ein bisschen am Selbstvertrauen, wenn man dann Chancen kriegt, so wie in Heidenheim zum Beispiel, und der Ball geht nicht rein. Dann denkt man nach. Und dann jetzt mit den zwei Toren tut das natürlich sehr, sehr gut.
Ja, ich fand Ragnar Ache auch gegen die Bayern gut. Aber da ist es natürlich nochmal umso schwerer, vorne ein Tor zu erzielen. Aber er hat auch sehr, sehr viel geackert. Auch dafür ist er sehr, sehr wertvoll für die Mannschaft. Und jetzt hat er sich für seinen ganzen Aufwand endlich mal belohnen können, doppelt belohnen können. Und vielleicht lag es auch so ein klein bisschen, ich habe ja schon vorhin wieder von Kopfsache gesprochen. Fußball spielt sich zu 90% zwischen den Ohren ab, aber vielleicht ja auch über den Ohren. Also da, wo die Haare sitzen. Ne? Ihr habt es gesehen, Ragnar Ache seit dem Bayern-Spiel hat er die Haare schön blond gefärbt. Vielleicht hat auch das seinen Anteil jetzt an diesem Tore-Boost.
Ich wollte es eigentlich schon länger ändern, aber ich dachte, ja, es ist Zeit, um was anderes zu probieren und hat geklappt. Bis jetzt will ich gerne weitermachen.
Glückwunsch, Ragnar Ache zum Doppelpack. Danke. Und da machen wir doch direkt weiter in der Reihe, denn da waren ja noch ein paar Spieler, die wir ruhig hier auch im FC-Podcast mal gesondert herausheben können. Den Torvorbereiter zum Beispiel. Zum 1:1. Alessio Castro Montes. Ich fand ihn in Heidenheim schon richtig stark. Auch Lukas Kwasniok hat ihn da sehr, sehr gelobt. War der Gewinner der kurzen Wintervorbereitung. Super Eindruck hinterlassen im Trainingslager dann in Heidenheim. Also von Beginn an gespielt. Starke Leistung gezeigt gegen die Bayern. Dann ein bisschen überraschend wieder rausrotiert aus der Startelf. Hatte aber eben auch Gründe, denn ja, Bayern, anderes Kaliber. Da hast du kaum den Ball. Da kannst du so einen fußballerisch starken Außenverteidiger vielleicht nicht ganz so gebrauchen wie einen Kämpfer vor dem Herrn wie Christopher Lund. Also auch da, finde ich, hatte der Trainer Lukas Kwasniok durchaus ein Argument, dass er eben Lund vorgezogen hat, Castro Montes auf die Bank musste. Aber es war dann eigentlich klar, gegen Mainz wird er wieder spielen, der Belgier, und wie er gespielt hat. Ganz starke Leistung und ein Sonderlob von Kwasniok.
Das ist ja das, was wir uns von ihm erhofft haben. Aber bei ihm ähnliche Konstellation. Gegen die Bayern habe ich schon das Gefühl gehabt, wenn ich ihn jetzt laufen lasse, ein zweites Mal nach einer langen Zeit ohne Einsatzzeit, oder Spielzeit, dann wird es gegen Mainz nichts werden. Und wir haben schon damit gerechnet, dass wir heute etwas mehr den Ball haben werden als gegen die Bayern. Und er hat unter Beweis gestellt, dass er auf beiden Seiten eben mit seinem rechten Fuß und der Spielintelligenz eine Verstärkung sein kann. Und ich glaube, auch er ist ein Synonym für Widerstandsfähigkeit und Beharrlichkeit. Denn der Beginn war bei ihm jetzt auch nicht ganz so einfach gewesen hier in Köln.
Ja, kann man so sagen. Hat sehr, sehr wenig gespielt in der Hinrunde. Aber jetzt kommt er, der Belgier. Und ist eigentlich im Moment nicht wegzudenken aus der Startelf. Und das ist eher insgesamt so eine schöne Erkenntnis zum neuen Fußballjahr hin. Da ploppt plötzlich wieder so ein Spieler nach dem anderen auf. Ache haben wir jetzt angesprochen, Castro Montes. Und wie wäre es mit Tom Kraus? Gegen die Bayern, für mich, was das Defensive betrifft, im Mittelfeld beim FC überragend. Also was der sich da reingehauen hat, ganz, ganz stark. Ja, und jetzt gegen die Mainzer, nach seiner Einwechslung, ein Spielmitentscheider, so würde ich es mal formulieren. Obwohl er eben nicht von Beginn an gespielt hat. Was eigentlich, hat Lukas Kwasniok nachher verraten, der Plan gewesen ist. Aber er hat sich dann kurzfristig doch noch umentschieden.
Hab mich dann aber dazu entschlossen, mehr Körpergröße aufs Feld zu bringen. Und ich wollte ihn einfach am Ende des Spiels noch einen Platz haben. Und ich wusste nicht, ob er das gehen kann, nachdem er jetzt zweimal 90 Minuten gegangen ist mit dieser Hüftthematik. Ich habe schon fast geahnt, dass das Spiel ein bisschen wild werden kann, so in der zweiten Halbzeit. Und da wollte ich ihn auf dem Feld haben und habe mich dann eben gegen einen Startelf-Einsatz entschieden. In dem Fall hatte ich ein bisschen das Glück auf meiner Seite, auf unserer Seite, weil er definitiv in der zweiten Halbzeit der Gamechanger gewesen ist. Und man muss sich nur seine Emotionen nach dem Spiel anschauen. Ich weiß, es gibt hier schon auch ein paar Spieler, die ein paar Schlachten geschlagen haben hier im Rhein-Energiestadion. Er noch nicht ganz so viele und er war schon sehr aufgewühlt, weil er das Gefühl hatte, war ein toller Moment für ihn, für uns als Mannschaft und für uns als Verein. Und toll, dass er diese Energie ins Rhein-Energiestadion bringt.
Das hat er definitiv getan und ich finde nicht nur, was das Defensive betrifft, ja, Zweikämpfe kann der Mann, ich finde, er macht es auch immer besser im Spiel nach vorne, dreht relativ schnell auf, spielt gute Bälle, auch mal zwischen die Ketten, auch mal mit ein bisschen Risiko, klappt längst nicht alles, klar, aber er ist eben mutig, womit wir dann wieder beim Schlagwort dieses Spieltags wären. Und mutig, definitiv auch der bislang einzige Winterneuzugang, über den wir zwingend auch sprechen müssen hier im FC-Podcast. Jermaine Simpson-Pusey. Ey, wie macht der das? Der spielt ein halbes Jahr bei Celtic Glasgow überhaupt keine Rolle. Ich glaube, er hatte insgesamt 6 oder 7 Minuten Einsatzzeit. Die ganze Hinrunde. Davor ja auch kaum im Profibereich gespielt bei Man City, seinem Heimatverein. Wenn er gespielt hat, starke Leistung gebracht, Sonderlob bekommen von Pep Guardiola. Also, dass der Talent hat, wusste man. Aber wenn du so wenig Spielpraxis im Profibereich mitbringst und dann zu einem FC kommst, in die erste Fußball-Bundesliga, ja, der ganz schön ins Straucheln geraten ist zum Ende des Jahres 2025. Wenn die Abwehrnot so groß ist, dass du dann 3 Tage nach deiner Ankunft in Heidenheim schon in die Startelf reingeschmissen wirst, ins kalte Wasser geschmissen wirst und dann so ablieferst, wie der das gemacht hat, 90 Minuten komplett durchgezogen, zu Hause gegen die Bayern, ja, gegen einen Harry Kane, seinen Landsmann beispielsweise, auch da super verteidigt und jetzt gegen Mainz, als wenn es nichts Leichteres gäbe, 3 Spiele in 8 Tagen, das ist schon erstaunlich, wie cool der ist. Und welche Ruhe der auch hinten am Ball hat, der lässt sich ja überhaupt nicht irgendwie beirren. Da kann ja anlaufen, wer will. Der macht auch mal gerne einen Schlenker, legt sich den Ball dann am anlaufenden Spieler vorbei und spielt dann den Pass. Oder er spielt einfach auch mal lange Diagonalbälle, auch mal mit dem schwächeren Fuß, die kommen an. Der traut sich richtig was. Der ist richtig mutig und der zieht dann eben auch andere mit. Der tritt auf wie ein Abwehrchef mit 20 Jahren. Völlig ohne Spielpraxis, halbes Jahr lang. Also, wenn der so weitermacht, dann war das aber mal ein extrem, extrem guter Transfer vom 1. FC Köln. Und das im Winter, der Markt im Winter nicht gerade einfach.
Sehr guter Transfer. Dankeschön an alle beteiligten Personen.
Ja, hat er gut gemacht, der Thomas Kessler. Und bleibt das jetzt eigentlich der Einzige, wo wir jetzt gerade bei Transfers sind? der Jermay? Oder kommt da noch einer? Auch die Frage musste natürlich gestellt werden nach dem Mainz-Spiel. Und Thomas Kessler hat das hier gesagt.
Wir werden nicht irgendwas machen, nur damit jemand sagt, oh toll, der hat drei neue Spieler geholt. Sondern wenn mit Jermay jemanden verpflichtet, der sicherlich eher ein Talent ist als ein gestandener Spieler, aber einfach Qualitäten hat, die er jetzt in den letzten drei Spielen gezeigt hat. Und wir schauen uns auf dem Markt einfach um. Aber das bedeutet nicht, dass wir was machen müssen oder machen werden, sondern das heißt einfach, wir haben jetzt noch knapp zwei Wochen Zeit. Wir haben ein paar Sachen schon angestoßen, aber auch da habe ich euch auch gesagt, da hängt natürlich auch immer ein Club mit drin, der sagt, ich möchte den Spieler vielleicht doch nicht gehen lassen. Auch da gibt es in den ersten Wochen im neuen Jahr immer Entwicklungen, wo der ein oder andere vielleicht dann doch wieder auf mehr Spielzeit kommt. Und deswegen haben wir unsere Hausaufgaben gemacht. Trotzdem schauen wir sehr genau hin und dann gucken wir mal, was in den nächsten zwei Wochen noch passieren kann.
Ja, ich bin gespannt, behalte das im Auge. Aber gerade was die Innenverteidigerposition betrifft, kann ich mir das jetzt inzwischen ehrlich gesagt schwer vorstellen, dass sie dann noch einen und dann wahrscheinlich eher erfahrenen Spieler holen. Denn jetzt ist Raff Vandenberg, Erik Martel sind zurückgekehrt nach Sperre. Das war ja eh klar. Joel Schmid ist auch auf dem Sprung. Dominik Heinz wird dann hoffentlich in zwei bis drei Wochen wieder zurückkehren. Dann hast du auf einmal jede Menge Innenverteidiger und die, die ja jetzt schon da sind, performen wieder richtig gut. Also da müsstest du ja als Trainer dann so viele harte Entscheidungen treffen und Spieler dann außen vor lassen. Das trägt dann auch nicht gerade zu einer guten Stimmung bei. Das ist dann vielleicht eher kontraproduktiv, da noch einen zu holen. Aber lassen wir uns mal überraschen, vielleicht kommt auch eher noch einer für die Offensive, wobei auch da hat der FC ja jetzt mal wieder gezeigt, zumindest dann auch in der zweiten Halbzeit, aber teilweise auch in Heidenheim und auch gegen die Bayern, dass er da mal richtig Druck machen kann, egal welcher Gegner da gegenüber steht. Ja, es ist eine schwierige Abwägung, glaube ich, und wir warten das einfach mal ab. Ich muss die Entscheidung zum Glück nicht treffen, ihr auch nicht. Und ich hoffe einfach, dass die Jungs diesen Sieg gegen Mainz, ja, der jetzt nicht überall glänzend war. Also erste Halbzeit nochmal, das war nix, das war zu viel Blockade im Kopf, was auch immer. Aber dass sie diesen Sieg zum Anlass nehmen, jetzt einfach wieder selbstbewusster dann in die nächsten Spiele zu gehen und vor allem halt nicht nachzulassen. Der Vorsprung, der klingt jetzt zwar erstmal schön, mit 7 und 8 Punkten auf Relegation und den ersten direkten Abstiegsplatz. Aber beispielsweise St. Pauli hat ja noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. Wenn sie das gewinnen sollten, dann sind es auf Relegation nur noch 5 Punkte. Und wir hatten ja diese Situation schon mal und wir haben gesehen, wie schnell das plötzlich wieder in die andere Richtung gehen kann und du dann Spiel für Spiel nicht gewinnst. Und dann rücken die Konkurrenten immer, immer näher ran und dann, ja, fängt der Kopf wieder an zu rattern. Wollen wir nicht mehr haben. Ich hoffe, wir sind uns da einig. Deswegen bitte genauso machen, wie das Ragnar Ache im Sinn hat.
Wir wollen die nächsten Spiele auch gewinnen und einfach, dass wir mehr Ruhe drin haben, weil vor ein paar Wochen hatten wir ja auch einen gewissen Abstand und ist ja immer näher gekommen und ja, jetzt müssen wir einfach die Spannung halten und Spiele gewinnen oder zumindest Punkte.
Womit unser Blick dann zum 19. Spieltag geht. Sonntag 17.30 Uhr beim SC Freiburg in den Breisgau geht's. Ja, und das ist immer ein schwieriges Pflaster gewesen, nicht nur für den ersten FC Köln. Die Freiburger aktuell in der Tabelle auf Platz 8 mit 24 Zählern. 4 Punkte mehr, als der FC auf dem Konto hat. Ja, relativ nah dran, 3 Zähler hinter Eintracht Frankfurt. Also zumindest das Thema international, was Conference League betrifft, durchaus in Reichweite. Europa League wird langsam eng, wobei die Leverkusener jetzt auch Schwäche in Champions League zu weit weg. Ich glaube, das ist auch nicht wirklich das Ziel des SC Freiburg, aber das ist einfach über so, so viele Jahre jetzt schon eine toll aufspielende Mannschaft, eine konstant spielende Bundesliga-Mannschaft, auch unter Julian Schuster. Ganz schwer zu bespielen, erst recht, wenn du auswärts in Freiburg antreten musst. Und da wird es eine richtig, richtig starke Leistung brauchen vom 1. FC Köln. Die Freiburger werden vorher allerdings, 3 Tage vorher, am Donnerstagabend noch zu Hause gegen Maccabi Tel Aviv spielen in der Europa League. Also vielleicht lassen sie da ja ein paar Körner mehr, sodass sie nicht mehr so ganz frisch sind am Sonntag. Ich gehe allerdings mal stark davon aus, dass es nicht so eindeutig wird, am Ende vom Ergebnis her wie das Hinspiel. Das hat der FC ja mit 4:1 gewonnen. Das war ein toller Fußballtag, ein tolles Fußballfest im Rhein-Energie-Stadion. Nach den Toren von Kaminski, Bülter, Thiemann und Elmala, der hat das 4:0 erzielt. Eggestein konnte dann zumindest kurz vor Ende noch den Ehrentreffer erzielen. Aber jetzt geht's halt nach Freiburg. Ja, und da hat der FC schon länger keinen Sieg mehr geholt. Ich schaue nochmal schnell rein. Das letzte Mal war es am 31.08.2019. Das war allerdings noch im alten Stadion. Ein gewisser Elis Kiri erzielte damals in der 93. Minute nach schönem Solo das entscheidende 2:1. Seitdem kein Sieg mehr in Freiburg. Das heißt, noch nie ein Sieg im neuen Stadion der Freiburger, im Europapark-Stadion. Wird Zeit für die Premiere, finde ich. Wobei auch ein Punkt schon richtig was wert wäre. Aber wir gehen es mal voll optimistisch an, oder? Und ihr könnt gerne dabei sein. Hier die Einladung. Die kompletten 90 Minuten plus Nachspielzeit im Radio Köln FC Radio. Klickt euch rein. fc-radio.de oder ihr geht über die FC-App direkt rein und in Ausschnitten seid ihr live dabei im Programm von Radio Köln. Die Kollegen schalten immer wieder raus zu mir ins Stadion. Freue mich drauf. Sonntagabend 17:30 SC Freiburg gegen den ersten FC Köln. FC, bitte so weitermachen wie in der zweiten Halbzeit gegen die Mainzer und dann kann das was werden. Bis dahin, madet jod!
Der FC-Podcast, präsentiert von Radio Köln.